ARD. Buchlounge. Mona Amesian tourt durch die Literaturhäuser. Der Live-Podcast von ARD Kultur.
Die Buchlounge. Zu Gast in Leipzig. Und ich habe hier heute die Ehre, zwei Autoren auf dieser Bühne begrüßen zu dürfen. Sie haben gerade beide ein neues Buch rausgebracht, das sich jeweils mit einem hochaktuellen Thema beschäftigt. Und wir gucken mal, vielleicht finden wir da auch die eine oder andere Überschneidung zwischen diesen beiden Texten. Einen großen Applaus und herzlich willkommen Elias Hirschel und Friedemann Karik. Hallo, hallo. Friedemann,
ja, bitte.
Kann das sein, dass du ein Typ bist, der ganz doll auf Stringenz steht?
Oh, das klingt nach einer Fangfrage. Ja? Das klingt nach Stefanie Stahl, Psychogramm. Was soll ich sagen? Soll ich jetzt Ja oder Nein sagen? Oder vielleicht?
Also ich kann dir ja mal was vorlesen.
Bitte.
2017 Sachbuch, 2019 Roman.
Ach, das war Ironie.
2021 Sachbuch, 2023 Roman, 2024 Sachbuch. Wie lange willst du das noch so durchziehen?
Ich bin auch verwirrt, Mona. Es tut mir leid. Ich konnte mich einfach nicht entscheiden. Nee, das ist das, wie das Leben so spielt. Manchmal finden die Bücher einen ja auch selber. Das kann Elias wahrscheinlich bestätigen. Man hat gar nicht so viel Kontrolle, glaube ich, als Autor immer über die Stoffe, die man irgendwie dann verhandeln oder erzählen will. Manches drängt sich auf, manches läuft eher weg und versteckt sich irgendwo. Und wenn mir das einer vor 10 Jahren gesagt hätte, dann hätte ich es auch nicht geglaubt.
Aber also dein Buch, was du jetzt rausgebracht hast, über das wir heute auch sprechen wollen, vor allem heißt, was ihr wollt, und der Untertitel lautet, wie Protest wirklich wirkt. In deinen anderen Büchern hast du geschrieben über Freundschaft, über Liebe, über Lügen. Wie passt Protest jetzt in die, Achtung, Karik'sche Bibliothek?
Wow, das geht 2 Minuten geht hier und ich los, schäme oder? Mich schon. Hilf mir doch jemand bitte. Also Liebe, Sex, Lügen, Freundschaft, das kommt alles auch in der Politik relativ oft vor. Und deswegen funktioniert sie auch nicht so gut, weil wir es viel zu sehr zulassen, dass sozusagen unter Ausschluss der Öffentlichkeit Dinge passieren, Ungerechtigkeiten sich immer weiter fortsetzen, vielleicht sowas wie das Klima komplett zerstört wird. Und wir stehen so daneben und fragen uns ja ziemlich oft, was kann man tun? Und in den letzten Jahren haben ja ein paar Leute in Deutschland diese Frage für sich ja auf eine spezielle Art beantwortet und dann mussten die sich rechtfertigen, wieso klebt ihr euch auf die Straße? Und irgendwann dachte ich so, okay, aber es gibt doch ganz gute Protestforschung, es gibt auch sehr viele gute historische Beispiele für Protest, Mahatma Gandhi, Martin Luther King und so weiter. Was kann man eigentlich von denen lernen? Und ich wollte es einfach sozusagen selber als Bürger wissen, wenn ich jetzt morgen sage, okay, ich möchte mich für was einsetzen, wie geht das denn? Also wie funktioniert das im Inneren eigentlich?
Und das hast du recherchiert und aufgeschrieben in diesem Buch, sprechen wir gleich drüber. Bevor wir das tun, möchte ich an dieser Stelle aber jetzt gerne erstmal ein Listicle verlesen, das ich für heute geschrieben habe. Das trägt den Titel 5 Fakten über Elias Hirschel, die Sie vielleicht überraschen werden. Bei Punkt 5 musste ich weinen. Erstens, er hat mit 21 Jahren seinen ersten Roman veröffentlicht. Zweitens, nicht nur Bücher, auch eine Band trug mal seinen Nachnamen. Drittens, er hat mal die österreichischen Poetry Slam Meisterschaften gewonnen. Viertens, im vergangenen Jahr wollte er 30 Bücher lesen. Fünftens, er hat es leider nicht geschafft.
Ich glaube 29 waren es dann im Endeffekt.
Ja, ich habe es gesehen bei Insta und dachte so, das ist nicht dein Ernst. Am 31. Dezember postet er Buch Nummer 28. Mach mich nicht fertig, was war da los?
Ich habe den ganzen Jänner gar kein Buch gelesen dafür, weil ich so mit dem eigenen eingedeckt war. To be fair, ich glaube es waren 30 insgesamt, weil ich...
Eins geschrieben habe.
Nee, weil ich sehr viele Bücher von Bekannten und Freunden auch so Hobby-lektoriere quasi.
Aber warum
die
diese Zahl?
Weil ich im Jahr davor noch viel weniger gelesen habe und überhaupt in der Pandemie viel weniger gelesen habe und das irgendwann erschreckend fand, wie wenig Bücher das geworden sind. Auch ohne überleiten zu wollen, aber so ist dieses Buch entstanden, weil ich meine eigenen Internetkonsumerfahrungen in den Lockdowns auch so ein bisschen mit einbauen wollte.
Danke, dass du übergeleitet hast. Dein neues Buch heißt Content. Es ist ganz fantastisch. Ich habe das Gefühl, ich habe einen Deep Dive gemacht in die Untiefen des Internets und darüber hinaus. Es wurde auch in den vergangenen Tagen, seit es auch erschienen ist, schon ganz viel darüber geredet und ich habe alles Mögliche darüber gelesen. Es sei Romansatire, Gesellschaftsdystopie, Kapitalismuskritik. Was ist dein Lieblingslabel, was du über dein Buch kleben würdest?
Ich glaube, ich weiß nicht, ich freunde mich mit dem Begriff Satire nicht so gern an. Ich hätte, was ich cool gefunden hätte, wäre, wenn draufsteht Depressionssatire oder so. Weil ich das Gefühl habe, das Buch ist eigentlich auch so ziemlich ernst, trotz allem, und behandelt irgendwie auch sehr, sehr traurige Themen. Es ist natürlich trotzdem satirisch, also ist auch fair, ja.
Auch da reden wir gleich noch ein bisschen genauer drüber, direkt nach unserem Speed-Dating.
Das Speed-Dating.
Denkt dran, 90 Sekunden sind nicht so lang, aber genug, um mal was zu erfahren. Wir fangen an mit Elias, der fragt, okay. Friedemann.
Du hast Fragen oft.
Lass mich raten, Friedemann, du nicht.
Naja, ich wollte mich auf die Situation einlassen, ja. Ich wusste ja nicht, dass man strebsam, naja. Hast du ChatGPT da offen?
Nein, wirklich nicht.
In 3, 2, 1, los geht's.
Man, obviously als erstes, worüber reden wir heute nicht?
Über die Liebe.
Sehr gut. Österreichische Bands, Wander- oder Bilderbuch?
Bilderbuch natürlich, sehr Maschinen.
Gut, sehr gut, korrekt.
Selbstverständlich.
Hast du Angst, dass der Klimawandel das Wetter als Smalltalk-Thema zerstört?
Nee, weil das ist tatsächlich der einzig positive Effekt vom Klimawandel.
Was ist dein Lieblingsdinosaurier?
Der Triceratops natürlich, der schönste von allen.
Was ist dein Lieblings-Pokémon?
Ich bin zu alt.
Fair. Wie oft denkst du ans Römische Reich?
Hey, tatsächlich, das hat mich total erstaunt, weil ich denke nie an das Römische Reich, aber die Kelten finde ich so interessant.
Ach so, ja gut, damit wäre die nächste Frage beantwortet. Was ist dein persönliches Römisches Reich? Oder wären es die Kelten? Aber ich leite vielleicht über...
Samira El-Wazil.
Über welches Thema weißt du erstaunlich viel, wirst aber nie danach gefragt?
Samira El-Wazil.
Auch interessant.
Nee, stimmt nicht. Eigentlich reden die Leute nur noch mit mir über Samira.
Welche Bücher hast du so mit 15, 16 gerne gelesen?
Oh ja, ich habe tatsächlich Peter Handke gelesen, Die Angst des Torwarts beim Elfmeter, weil ich dachte, es geht um Fußball. Lest es nicht, es ist furchtbar.
Labelschwindel.
Vielen Dank, einen großen Applaus. Das war Elias fragt Friedemann.
Das war ganz toll, Elias. Vielen Dank. Das
oh
war,
Gott.
Ey, da waren noch so viele Fragen drauf. Du könntest dein Handy einfach Friedemann geben und der liest den Rest. Nein, er hat natürlich auch was vorbereitet. Mhm. Und das kommt jetzt. 3, 2, 1, los geht's.
Stimmt es wirklich, dass du die Bücher deiner Freundin hobbymäßig lektorierst?
Doch, ja. Aber das ist so ein Geben und Nehmen. Also man schickt denen das dann und dann erwarten die irgendwann im Gegenzug, dass man die auch liest.
Okay, auf einer Skala von 1 bis 10, wie brutal ehrlich bist du dabei?
Kommt auf die Person und ich frage vorher nach, wie ehrlich willst du Kritik haben?
Wie viele Ohrfeigen hast du dafür bekommen?
Noch keine.
Wie viele beendete Freundschaften?
Bei.
Da denkt er nach. Sind ein paar noch in der Schwebe?
Das war nie eine Freundschaft. Also wirklich schlecht.
Wie viele davon, die du lektoriert hast, haben beim Bachmann-Preis gelesen?
Wird dieses Jahr eventuell, kommt drauf an, wenn die Liste raus ist, eventuell eine Person dieses Jahr, ich weiß noch nicht.
Teilt ihr euch das Preisgeld, wenn die Person gewinnt?
Nein.
Bekommst du sonst irgendwas dafür für deine Dienste?
Dass diese Leute im Gegenzug dann auch meine Sachen immer wieder mal lesen.
Wie beleidigt bist du, wenn sie deine Sachen hassen?
Hassen tut es glaube ich auch niemand. Ich hasse auch niemandes Bücher. Wie? Aber man nimmt manche Kritik an und bei anderer sagt man, ah ja, ich werde das nicht beachten.
Wie ehrlich auf einer Skala von 1 bis 10 sind die Leute mit dir?
Wäre das nicht unmöglich für mich, das zu beurteilen?
Wie ich ehrlich auf einer Skala von 1 bis 10 glaubst du, dass die Leute mit dir sind?
Wahrscheinlich auch so teils irgendwie, ich weiß nicht. Eine Freundin von mir hat mir in letzter Zeit nur positive Kritik rückgemeldet.
Null.
Und ich bin nämlich super, das macht mich irgendwie nervös, wenn es dann nur positiv ist. Dann kann was nicht stimmen.
Und im Hintergrund hat die Uhr geklingelt.
Ja. Würde ich dein Buch lektorieren, oder was? Natürlich.
Ja, danke schön.
Sehr gut. Dann haben wir schon mal einen Lektoratsdeal abgeschlossen.
Herzblatt für Intellektuelle.
Oder? Wart ihr mal.
Bei Herzblatt, ne?
Ey, Herzblatt für Intellektuelle, Hammerformat.
Oder?
Das wäre super.
Ja. Ja, wir können nur den Hubschrauber nicht bezahlen.
Wart ihr mal auf
das Herzblatt-Tretboot.
Wart ihr mal auf einem Speed-Dating?
Ich glaube, ich hatte überhaupt noch nie so ein klassisches Date, ehrlich gesagt.
Nee, ich date seit 15 Jahren nicht mehr. Wir haben keine Zeit. Der Mann lektoriert hobbymäßig.
Wir schreiben Bücher, wir lektorieren.
Es hat keinen Platz.
Sehr gut. Friedemann, ich würde gerne bei dir mal loslegen, dass wir über die Bücher reden. Du hast es da gerade so hingestellt, das heißt, ich weiß nicht, ob man es ganz hinten sieht, aber
so, ich mein,
das Buch ist natürlich, das ist glaube ich gut, wenn es gerade steht, weil ich über das Cover reden wollte. Ja. Da sind so pinke Linien drauf über dem Titel, was ihr wollt, und diese Linien werden weiter runtergehend immer welliger. Warum seid ihr bei genau diesem Coverbild stehen geblieben und habt gesagt, ja, das könnte es werden, das wird's?
Das ist die schwierigste Frage, die ich in meinem Leben bekommen habe.
Hast du dich nicht damit beschäftigt, bevor es rauskam?
Ach nee, als kleiner Gebrauchsautor ist man immer froh, wenn überhaupt irgendwas vorne auf dem Cover drauf ist.
Ach komm.
Ja. Wir haben tatsächlich sehr lange diskutiert, wie dieses Cover aussehen soll. Und am Ende war sozusagen die Welle als Metapher für Protest. Es ist jetzt nicht wahnsinnig kreativ, aber es funktioniert. Und tatsächlich sieht auch jeder und jede Menschin was anderes darin. Also es haben mich auch schon Leute gefragt, warum Würmer auf dem Cover sind.
Aber das sind die sogenannten Demonstrationswürmer.
Das sind die, ja, mal, wer kennt sie nicht, der Protestwurm. Nicht? Ja.
Ganz vorne im Prolog schreibst du, dass man dieses Buch beim Lesen wie ein Kochbuch begreifen soll. Und dann bin ich hängen geblieben, weil ich dachte, okay, das wäre jetzt wirklich nicht meine erste Assoziation gewesen. Was meinst du damit?
Liest du gerne Kochbücher?
Ich koche nicht so gern. Oh, okay. Aber ich weiß, wie ein Kochbuch aufgebaut sind. Da sind Rezepte drin.
Müssen wir natürlich bei Adam und Eva anfangen. Nee, also erstens wollte ich das Buch eigentlich nennen, werfen Sie mit diesem Buch eine Scheibe ein, um so ein bisschen mal so anzufangen mit dem Aktivismus. Das habe ich mich dann ehrlich gesagt nicht getraut. Aber ihr könnt natürlich mit dem Buch eine Scheibe einwerfen. Nehmen wir das eigentlich auf, das Gespräch?
Das kommt als Podcast raus.
Ja, das ist natürlich jetzt blöd. Und dann gab es noch andere Titelideen. Was war die Frage nochmal?
Warum ist ein Kochbuch?
Das Kochbuch.
Genau, dann wollte ich es Demokratische Gerichte mit Friedemann Karik nennen. Komischerweise hatte der Verlag was dagegen, konnte ich mich nicht durchsetzen. Es ist insofern ein Kochbuch, weil in einem Kochbuch stehen irgendwie schöne Bilder von Gerichten und vielleicht noch eine Geschichte dazu und die Zutaten. Das Kochbuch nutzt einem aber überhaupt nichts, wenn man nicht selber aktiv wird. Also dann ist es quasi ein nutzloses Stück totes Holz. Und wenn man aber anfängt zu kochen, dann merkt man, dass diese Rezepte in einem Kochbuch ja eigentlich auch nur Vorschläge sind und Inspirationen und kleine Handreichungen, aber dass man selber komplett machen kann damit, was man will, und dass es auch erst dann Sinn ergibt und vielleicht sogar magisch wird, wenn man es mit anderen Leuten macht und sich so ein bisschen austobt und ausprobiert und daraus lernt, aber es dann auch irgendwann wieder vergisst. Und Protest ist ganz genauso. Protest ist Kochen ohne Rezept.
Aber jetzt zum Beispiel, nimm mich, wir bleiben bei dieser Kochmetapher. Ich koche einfach nicht gern. So, genauso gibt es ja auch Menschen, die von sich heraus intrinsisch irgendwie eh schon sehr aktivistisch unterwegs sind und sagen, ja, ich stehe dafür ein, ich gehe auf die Straße und ich aktiviere auch andere. Und dann gibt es Menschen, die das nicht tun, die keine Motivation haben, die auch Missstände sehen vielleicht, aber eher im Kopf sich dann ärgern und nichts tun. Damit hast du dich ja auch beschäftigt im Buch. Was ist deine Erklärung dafür, warum wir als Menschen da so unterschiedlich sind?
Ja, wenn ich das so genau wüsste, und es wäre auch ein eigenes Buch, warum wir eigentlich, die wir ja in einem wirklich sehr freien Land leben, mit allen Möglichkeiten irgendwie auf Politik einzuwirken, sich zu engagieren, wofür auch immer. Und wenn es die Parkbank um die Ecke ist, die repariert werden soll, oder die ganz großen Themen, völlig egal. Und die meisten von uns tun es nicht, und ich habe es auch lange nicht gemacht. Das ist durchaus auch eine Selbstkritik. Ich glaube, wir müssen die Beweislast umkehren. Momentan verlangen wir von Leuten, die protestieren und die in Bewegung sind, immer, dass sie sozusagen bis in den letzten Fitzel ihres Aktivismus genau erklären können, warum sie das machen, und noch eine Studie präsentieren und noch Habermas zitieren nebenher, warum das legitim ist. Ich würde es gerne umdrehen. Wer gibt uns eigentlich das Recht, dass wir all diese Ungerechtigkeiten jeden Tag so akzeptieren, ohne irgendwas dagegen zu tun? Und deswegen habe ich auch das Buch geschrieben, um Leuten, die sagen, okay, ich würde gerne was machen, aber ich weiß nicht wie, diese Ausrede zu nehmen.
Elias, wenn du das jetzt so hörst, wo würdest du dich so einsortieren? Wie aktivistisch bist du unterwegs?
Ja, schwierig. Also ich glaube, man kann mir auf jeden Fall vorwerfen, dass ich zu wenig mache. So, ich bin, glaube ich, ziemlich interessiert an allem und auch politisch sehr interessiert, aber ich schreibe halt dann nur drüber. Und ich weiß nicht, ob das so viel ausmacht oder bewirkt, weil ich das Gefühl habe, Romane sind einfach ein extrem langsames Kunstgenre, um damit irgendwas zu machen, aber es kann natürlich sein, dass man damit langfristig irgendwas bewirkt. Aber
genau, ich wollte gerade sagen, also dass Schreiben auch eine Protestform sein kann, das ist ja unumstritten.
Also auf Demos gehe ich schon immer wieder mal, aber jetzt auch nicht auf jede und immer, also ich weiß nicht.
Ja, auf jede und immer.
Auf jede sowieso nicht,
ja, genau. Aber das ist ja auch was, was du beschreibst im Buch, dass man auch irgendwie in der ganzen Fülle an Dingen, gegen die oder für die man sein könnte, auch sein Ding finden muss. Und du schreibst auch, es ist gar nicht schlecht, dieses Buch mit einem bestimmten Missstand im Kopf zu lesen. Wenn du jetzt Leser deines eigenen Buches wärst, mit welchem Missstand im Kopf würdest du es lesen?
Ja, ich finde es schon eher unangenehm und suboptimal, dass wir für den Profit einer großen Industrie und unser aller Bequemlichkeit die Welt für alle zerstören. Das würde ich schon eher lassen, wenn ich es mir aussuchen könnte.
Hat sich bei dir, also du hast ja gerade auch gesagt, du beschreibst in diesem Buch auch so deinen eigenen Weg in den Aktivismus. Wie lange hast du dich jetzt mit dem Thema so richtig intensiv beschäftigt?
Ein paar Jahre.
Nachdem du dich jetzt ein paar Jahre damit beschäftigt hast, was ist jetzt anders, Friedemann jetzt versus Friedemann davor?
Ach, ich habe natürlich auch auf einerseits diese bisschen bequeme Ausrede, die du ja auch gerade gebracht hast. Ich sage, ich schreibe ja drüber und ich glaube, um Protest zu analysieren, zu beobachten, irgendwie einordnen zu können, tut es ganz gut, eine gewisse Distanz zu wahren. Deswegen werde ich mich jetzt morgen nicht an irgendeinen Baum ketten. Ich glaube, selbst wenn ich wollte, wenn ich überzeugt davon wäre, dass es was bringt, glaube ich, kann ich auf der Art besser wirken. Gleichzeitig, natürlich müssen wir uns doch alle fragen, sozusagen, okay, wenn ich jetzt noch nicht zu drastischeren Mitteln greife, als einmal im Jahr demonstrieren zu gehen, was soll denn noch passieren? Sollen die Rechtsextremen anfangen, Leute zu deportieren und dann sagen, na, jetzt mache ich wirklich was? Oder brauchen wir viermal im Jahr eine Flutkatastrophe wie im Ahrtal? Ist das dann der Grad, wo ich dann sage, okay, jetzt werde ich wirklich aktiver? Und da denke ich natürlich schon viel darüber nach und habe sozusagen für mich innerlich gesetzt, wenn jetzt in 3, 4, 5 Jahren wir nicht merken, dass sich wirklich grundlegend was verändert, gehen mir auch die Ausreden aus.
Und du hast dich in dem Buch auch damit beschäftigt, was guten Protest ausmacht. Ich würde das gerne mal so schlagwortmäßig durchgehen und du kommentierst, okay? Braucht guter Protest viele Menschen?
Nein. Menschen sind natürlich schon wichtig und guter Protest muss mobilisieren, muss anschlussfähig sein, muss Leute überzeugen. Aber die Historie und die Empirie zeigt einfach, dass man viel weniger Menschen braucht, als man denkt. Da gibt es gute Studien dazu, die wirklich mit kleineren Zahlen rauskommen. Und vergangenes Jahr, das ist immer das beste Beispiel, in den Niederlanden hat es 25.000 AktivistInnen gebraucht, aber eine sehr, sehr schlaue Blockadetaktik in der Hauptstadt, um das Parlament dazu zu zwingen, über fossile Subventionen abzustimmen. Was wirklich undenkbar vorher war in den Niederlanden. Und 25.000 von 17 Millionen Niederländern, könnt ihr euch jetzt ausrechnen, wenn ihr wollt, wie wenig das anteilig eigentlich ist. Aber wenn die sozusagen überzeugt sind und hartnäckig bleiben und es durchziehen und nicht aufgeben, dann können auch relativ wenige Menschen schon was erreichen.
Braucht guter Protest eine Person, die vorweggeht, die ihr Gesicht hinhält, eine Frontperson, ein Leader oder eine Leaderin?
Das schadet nicht, aber es gibt sehr viele Beispiele in der Geschichte von Protestbewegungen, wo unfassbare Dinge erreicht wurden. Zum Beispiel in Serbien wurde der letzte europäische Diktator gestürzt, Milosevic 2000. Da gab es niemand, der vorangegangen ist. Ich würde sagen, klares Nein, es braucht es nicht.
Braucht guter Protest Mut?
Ja, man muss natürlich mutig sein und wer schon mal von der Polizei verhaftet wurde, warum auch immer, weiß, das ist keine angenehme Situation, wenn man sich wegtragen lässt von einem Protest zum Beispiel. Da muss man schon psychisch stabil sein, aber es braucht viel weniger Mut, als man immer denkt.
Die letzte Frage stelle ich ein bisschen anders. Wann braucht Protest Gewalt?
Niemals. Es ist einfach taktisch auch unklug. Es ist längst in der Protestforschung bewiesen, dass friedlicher Protest erfolgreicher ist, und zwar deutlich erfolgreicher als gewalttätiger Protest. Und ich glaube, es ist ganz gut, dass wir uns in der Demokratie darauf geeinigt haben, dass Gewalt nicht zu den Mitteln unserer Auseinandersetzung gehört. Und deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass friedliche Protestbewegungen auf lange Sicht auch viel mehr erreichen.
Nehmen wir mal ein ganz aktuelles Beispiel. Die letzte Generation, guter Protest.
Wie viel Zeit haben wir?
1,5 Minuten.
Ach, ich antworte mit einem kräftigen Jein. Ich glaube, die letzte Generation hat es geschafft, mit extrem wenig Mitteln, wenig Budget, wenig Leute, das Klimathema wieder völlig neu und brisant in den Diskurs zu bringen. Es gab mal eine Woche vor 2 Jahren, glaube ich, da saßen sie wirklich eine Woche in jeder deutschen Talkshow und konnten erzählen, was alles so schief läuft. Andererseits, glaube ich, tun sie gut daran, die Taktik auch immer wieder anzupassen. Und das ist auch ein wichtiges Merkmal von erfolgreichem Protest, er lernt dazu. Und ich glaube, bei der letzten Generation sind sehr viele Leute, die übrigens in der Theorie deutlich besser Bescheid wissen als ich. Die wissen alles, was da drin steht, das wissen die schon seit Jahren. Und die testen natürlich. Und erfolgreicher Protest, auch wenn man sich Martin Luther King oder Mahatma Gandhi anschaut, der ist immer erstmal gescheitert. Es ist immer ein Fail better und ein Suchen nach dem genau richtigen Punkt, wo man angreifen muss. Und deswegen glaube ich, überfordern wir auch junge Protestbewegungen, wenn wir sozusagen nach einem Jahr abrechnen und sagen, so, und was habt ihr jetzt erreicht? Der Martin Luther King hat mal gesagt, der revolutionäre Kampf um geteilte Macht ist niemals ein reines Drücken von Knöpfen. Weil wenn es so einfach wäre, dann würde es ja auch ohne Protest zu erreichen sein.
Jetzt ist ja gerade in diesem ganzen Thema Protest und Demonstration gerade ganz viel Bewegung, die Bauernproteste, Hunderttausende, die im ganzen Land gegen rechts und gegen die AfD auf die Straße gegangen sind. All das in diesem Jahr und du musstest dieses Buch zu Ende schreiben. Wie lange hast du die Deadline rausgezögert, um zu sagen, das muss ich noch mitnehmen, das muss ich noch mitnehmen, weil du teilweise schreibst du Dinge aus dem Januar 24 und jetzt ist März und das Buch ist da, also das ist ja schon recht nah.
Ja, ich habe mich natürlich unheimlich gefreut, dass so viele Menschen in Deutschland gegen die Faschisten auf die Straße gegangen sind. Andererseits war es extrem anstrengend und mein Lektor hat dann auch irgendwann gesagt, jetzt darf wirklich nichts mehr passieren, sonst schaffen wir das nicht. Aber andererseits, wie gesagt, ich glaube, es war längst überfällig. Und ich glaube, wir müssen echt nochmal ganz anders realisieren, dass Demokratie als Projekt ist so fragil, das ist so eine irre Idee, dass alle mitreden können und sie hat eben auch Feinde und diese Feinde werden mächtiger. Und wenn wir jetzt nicht langsam aufwachen und merken, dass es wirklich an allen von uns ist, dieses fragile Projekt tatkräftig zu beschützen, nicht nur mit Meinung und Haltung und Sonntagsreden, sondern mit rausgehen und sich verantwortlich machen, dann ist es zu spät. Und deswegen bin ich froh und hätte das Buch auch noch 4 Jahre geschrieben, weitergeschoben. Hauptsache, es passiert endlich was.
Elias, kennst du das Gefühl auch, dein Buch ist ja auch hochaktuell und du beschäftigst dich mit total zeitgeschichtlichem, modernem Zeug, was so abgeht in unserer Welt, dass du beim Schreiben vielleicht auch gedacht hast, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das muss jetzt raus. Nicht, dass irgendwann die Realität meine Fantasie einholt oder so.
Ich denke mir das eh bei jedem Buch eigentlich, aber ich habe gerade auch ziemlich mitgefühlt, weil ich bei dem Buch den Fehler gemacht habe, Twitter einzubauen und Twitter dann, während das Buch eigentlich schon fast fertig war, von Elon Musk aufgekauft und gegen die Wand gefahren und umbenannt wurde.
Hast du aber noch mit eingebaut?
Ich habe es noch mit eingebaut, aber nicht in dem Sinne, wie es real passiert ist, sondern ich habe es eingebaut in so eine Art langsamem Downfall der Plattform, weil es ganz gut zum Rest des Buches gepasst hat eigentlich, weil im Buch eh alles untergeht und irgendwie alle Leute ziehen konstant aus dieser Gegend weg, die eben so eine Schwerindustriegegend war und genau, dann gibt es jetzt quasi auch noch so den digitalen Exodus von dieser Plattform, aber da habe ich mir auch gedacht, jetzt im letzten Moment vor allem schwierig abzusehen, welche Ersatz-Apps dann die Aufgabe von Twitter übernehmen.
Wissen wir auch irgendwie immer noch nicht so 100%.
Nicht ganz, ne? Und ich habe dann, das war das Letzte, was ich geändert habe, dass ich meiner Lektorin noch eine E-Mail geschrieben habe, so bitte, bitte Threads einbauen. Also nicht nachfragen, warum, bitte
einfach noch zur Sicherheit. Rein. So.
Und dann, dass wir irgendwie alle drin haben und dann aber gleichzeitig auch nochmal irgendwie MSN-Chat und LinkedIn und alle, ich weiß nicht.
Also es war so witzig, als ich das Buch gelesen habe, kam ich auch irgendwie bei einer Twitter-Stelle an und habe genau das gedacht, dass so Mist, er hat es zu Ende geschrieben, bevor es bergab ging mit Twitter und auf der nächsten Seite sagt deine Protagonistin irgendwie, ja, da ist jemand, der will das aufkaufen oder will den Namen ändern und so und dachte ich, okay, hat er doch noch mit reingenommen.
Ich habe aber Elon Musk nicht namentlich erwähnt, weil ich ihm das nicht schenken wollte.
Die Bühne wollte sie ihm dann noch nicht geben. Jetzt hast du gerade schon so ein bisschen was aus dieser Welt erzählt, die wir da kennenlernen, die ist ja so ein bisschen eine Twitter-Welt zwischen unserer Welt und einer Welt, die ein bisschen anders ist. Also wo liegen die größten Unterschiede zwischen dem, was wir kennen und dem, was wir in deinem Buch kennenlernen?
Genau, die Welt im Buch besteht so irgendwie aus zwei Ebenen. Einerseits ist es eine Firma, eine Content Farm, in der die Protagonistin arbeitet. Also eine Firma, die sich auf Produktion von sinnlosen Online-Inhalten spezialisiert hat. Und genau, andererseits eben diese ehemalige Kohle-Schwerindustrie-Gegend. Und es ist ein bisschen verdichtet, also es ist natürlich angelehnt an reale Orte, zum Beispiel im Ruhrgebiet, Eben, ich habe ja auch ein halbes Jahr in Dortmund gewohnt und dafür recherchiert. Es ist aber dann doch einfach ein fiktionaler Ort geworden, weil einfach Sachen auch viel näher beisammen liegen, als das in der Realität ist. Also es ist dann irgendwie ein Braunkohletagebau auch direkt nebenan, so was physisch, glaube ich, nicht gehen würde oder zumindest nicht da. Auch das Internet ist so ein bisschen verdichtet. Das ganze schlechte Internet findet an einem physischen Ort statt, war so ein bisschen die Idee. Ich stelle es mir vor, so schätzungsweise, I don't know, 5 Jahre in der Zukunft und alles ist noch ein bisschen schlechter als jetzt.
Du hast wirklich einmal alles genommen, was wir so kennen und schon so ein bisschen anzweifeln und das hast du nochmal so überdreht. Und das steht da jetzt drin über diese Tagebau-Seite, also dieses Setting möchte ich gleich auf jeden Fall noch reden. Lass uns erstmal noch so ein bisschen beim Internet bleiben und bei deiner Hauptfigur, die, also nur um mal so ein Beispiel zu nennen, vielleicht fällt dir auch gleich noch was ein. Ich habe gerade gedacht diese Passagen, wo sie ihre Haustiere füttert und ihre Haustiere sind Bots. Und sie füttert diese Bots so, dass sie ihr Gedichte schreiben und nimmt es aber auch irgendwie total ernst. Oder dann gibt es eine andere Stelle, da brennt eine Wohnung und dann wird, wie bei einer Liefer-App, wird die Feuerwehr per Handy bestellt. Die kommt, löscht aber nur, wenn eine Kreditkarte hinterlegt ist und bringt dir noch ein Getränk mit, um auch deinen Durst zu löschen. Also es ist natürlich total absurd, aber irgendwie denkt man sich so, naja, wer weiß irgendwann.
Das sind immer die Probleme, weil ich einerseits versuche mir jetzt nicht Sachen auszudenken, die völlig absurd sind, sondern es soll so halbwegs oder zumindest vorstellbar sein, dass es das geben könnte. Das Problem ist aber, dadurch existieren tatsächlich manchmal Sachen schon, die ich gedacht habe zu erfinden. Es gibt in den USA For-Profit-Feuerwehren. Die gibt es. Es gibt privatisierte Feuerwehrunternehmen, einfach weil die kommunalen Dienste oft am Land vor allem einfach sehr schlecht sind und die haben grandiose Webseiten, wo sie erklären, warum das viel besser ist als Steuerzahlen. Und das ist
großartig. Habe ich geliebt, die Szene, wo dieser Feuerwehrmann einfach aus dem brennenden Haus wieder rauskommt und sagt, Entschuldigung, Ihre Kreditkarte ist abgelaufen, wir können nicht weiter löschen.
Und ich glaube, in der Realität ist das dann tatsächlich, ich glaube, die schlimmsten Sachen, die es tatsächlich gab in der Realität, ist dann, dass halt irgendwie in so reichen, irgendwo Kalifornien, ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich Hollywood ist, aber auf jeden Fall irgendwo so reichen Siedlungen in Kalifornien und dass sie halt manche Häuser löschen und manche nicht, was halt wow. Rein vom Löschaspekt her komplett dumm ist.
Das stimmt.
Aber einfach weil halt, ja, weil manche das bestellt haben und andere nicht.
Wo wolltest du ganz am Anfang hin diesen Text, habe ich mich gefragt. Also was war so dein Grundstein, deine Grundidee für dieses Buch? Wo bist du gestartet?
Der Grundstein war eine Kurzgeschichte, die jetzt so die ersten 2 Kapitel ungefähr ausmacht und genau da ging es eben um diese Content Farm und das war eben basierend auf meinen eigenen Erfahrungen in der Pandemie irgendwie, wo ich mich halt immer mehr zurückgezogen und immer mehr mich nur noch als Internetkonsument gefühlt habe und auch selber überhaupt keinen kreativen Output mehr hatte und dann habe ich ein Buch gelesen von Katharina Braschl, eine Wiener Autorin, das heißt Es fehlt viel, wo sie total viele Sachen aus dem Internet zitiert und auch einfach so sagt, ich habe mir eine halbe Stunde lang dieses YouTube-Video angeschaut und dann fasst sie einfach zusammen, worum es da ging. Und ich dachte mir, geil, das darf man. Also man darf einfach irgendwie stupide Konsumerfahrung literarisch wiedergeben. Und genau daraus ist dann das erwachsen. Ich habe dann aber nicht nur stupide Konsumerfahrung wiedergegeben, sondern ich habe mich gefragt, wie es den Leuten geht, die selber in solchen Content Farms arbeiten, genau, und habe das dann so paar reale Firmen zusammengemischt.
Dann lass uns doch mal einsteigen, das ist die perfekte Überleitung schon wieder. Wir wollen nämlich ein Stückchen hören aus dem Buch und da sind wir genau in dieser Content Farm und lernen da die Arbeit deiner Hauptfigur kennen und ihrer Kollegin, die beschreibst du.
Ich merke auch, wir haben beide so Neonfarben irgendwie.
Ich bin so krass neidisch auf dein Cover, Elias.
Aber das sieht auch hier in diesem Licht, weil hier so ein bläuliches Licht ist, knallt das nochmal mehr. Also
das ist, jetzt ist viel grüner.
Ja. Vielleicht müsstest du jeder Buchhandlung sagen, dass die über dem Tisch, wo dein Buch liegt, so ein blaues Licht installieren.
Ein Listicle. Das ist im Allgemeinen eine Auflistung von Fakten oder Tipps, meist mit einem Clickbait-Titel in der Form die Zahlwort-Adjektiv-Nomen, durch die du etwas Nützliches erfahren wirst. Nummer 7 ist dabei besonders herausragend. Etwa die 7 besten Zwerge, die hinter einer erstaunlichen Anzahl an Bergen wohnen. Nummer 7 hat einen äußerst lustigen Namen. Da ein Listicle in der Regel um die 10 Teile hat, erwähnt man meistens die Nummer 7 als spezielles Element, weil sie weiter hinten im Text liegt, sodass man fast den gesamten Artikel durchstöbern muss, um zur verheißenen Nummer vorzudringen. Zudem haftet der Zahl 7 von Natur aus eine Magie an, die dem Artikel das gewisse Etwas verleiht. Karin ist die Beste im Listicle-Schreiben. Während ich mich in den ersten Wochen mit meinen eigenen Artikeln ablage, sitzt sie neben mir mit angewinkelten Beinen auf ihrem Drehstuhl, einen Fidget Spinner in ihrer linken Hand, eine Tasse Kaffee vor sich auf dem chaotischen Schreibtisch, während sie mit rechts ihre Texte runterschreibt, ohne einen Blick auf die Tastatur zu werfen. Ein klassischer Karin-Trick ist zum Beispiel, die Reihenfolge der Liste durcheinander zu bringen. Manchmal dreht sie sie um, durchmischt sie komplett oder wiederholt mehrmals die gleiche Zahl, einfach damit die Leute die Artikel aus purer Verwirrung teilen. Manchmal schreibt sie auch Dinge wie die drei besten Arten, seinen Tod vorzutäuschen. Nummer 7 ist auf dieser Liste nicht enthalten. Dieses absichtliche Einstreuen von Fehlern, Widersprüchen oder surrealen Momenten ist eine ihrer Spezialitäten, mit denen sie die gesamte Sparte revolutionierte. 11 großartige Tipps, dein Leben in den Griff zu kriegen. Nummer 7 wird dich überraschen. Erstens, räum dein Zimmer auf. Ein aufgeräumter Geist wohnt in einer aufgeräumten Wohnung. Zweitens, lass immer genug Raum für kreatives Chaos. Verstreue deine Arbeitsutensilien quer über das Wohnzimmer. So hat Einstein auch gearbeitet. Drittens, schreib ein Manifest, verteile es unter den Studierenden, zettle eine blutige Revolution an, bring die Guillotine wieder in Mode, ändere deinen Namen und wandere nach Belize aus, bevor es brenzlig wird. Fun, fun, fun. Viertens, beende deinen 11-Punkte-Listicle wieder mal bei Punkt 4. Lol, Nummer 7 gab es nicht. Überraschung. Karin sagt, sie wolle damit eine Philosophie in die Welt tragen, eine Botschaft, dass es keine letztgültige Wahrheit gibt, dass alles mindestens 2 Seiten hat, dass es eben keine simplen Lösungsansätze für die komplexen Probleme unserer unübersichtlichen Zeit geben kann. Wie Gandhi schon sagte, Monotonie erzeugt Kontemplation, Kontemplation erzeugt Aberglaube und Aberglaube erzeugt Wahnsinn. Das hat Gandhi natürlich nie gesagt, aber nachrecherchieren lässt sich sowas auch nicht wirklich. 96% aller inspirierender Gandhi-Zitate im Internet sind frei erfunden. Zumindest steht das in einer von Karins Listen. Dankeschön.
Jetzt konntest du ja, während du gelesen hast, nicht beobachten, was hier für ein Schauspiel neben dir passiert ist. Friedemann hat quasi kommentiert, ohne zu kommentieren, stumm.
Ich war sehr aufgewühlt.
Er hat
von der Seite mitbekommen.
Ja, er hat sich sehr gefreut, als der Name Gandhi fiel. Und vielleicht finden wir da jetzt tatsächlich eine Schnittmenge, weil in deinem Buch geht es ja auch um Protest. Und es geht um Protest, der nicht da ist, wo er vielleicht sein müsste. Wie würdest du das definieren, was da so die aktivistische Haltung deiner Figuren ist gegenüber dieser Welt?
Genau, also die Protagonistin selber ist ziemlich passiv einfach oder nimmt alles einfach hin. Ihr passieren später auch noch einige schlimme Sachen, die sie aber auch so einfach irgendwie akzeptiert irgendwie und dann einfach damit lebt. Es gibt aber vor allem noch eine andere Figur, eine Nebenfigur, die heißt Jonas und der hat den Traum, dass er ein Lebensmittellieferunternehmen gründet, das noch schneller ist als das bereits Marktführende in dieser Gegend und scheitert daran komplett und gleichzeitig finden riesige Proteste statt von diesen Fahrradkurierinnen und das darf ich vielleicht spoilern, diese Proteste laufen nicht so wahnsinnig gut und fahren auch so ein bisschen an die Wand. Ja, das ist leider nicht so der positive Ausblick.
Es ist nicht der positive Ausblick und ich habe das gelesen und habe die ganze Zeit gedacht, boah, ist denen das alles egal. Also vor allem deine Hauptfigur ist es ja alles egal. Da sind diese, das hast du ja gerade schon gesagt, dieser Tagebau, die ganze Stadt unter denen ist quasi ausgehöhlt. Es wird auch noch dramatisch hinten raus. Das spoilern wir jetzt nicht, was da passiert, aber es geht auf jeden Fall vieles schief. Und irgendwie ist ihr alles egal. Woher kommt diese Haltung?
Man kann das, glaube ich, auf jeden Fall so Richtung Klimawandel interpretieren. Also es passieren im Buch halt Sachen, die diese ganze Stadt betreffen. Eben genau, die ganze Stadt geht langsam unter aus verschiedenen Gründen. Und ich glaube, es liegt einfach daran, dass dieses Problem für alle Beteiligten dort so umfassend wirkt, dass sie einfach das Gefühl haben, ich kann eh nichts tun, weil was soll ich machen, wenn dieses Haus neben mir einfach irgendwie 100 Meter runterfällt oder so. Und genau, so ein bisschen um diese, also es geht, glaube ich, zwar auch so um irgendwie jetzt Faulheit oder so, aber es geht vor allem um diese Resigniertheit gegenüber einer Macht, die so groß ist, dass man gar nichts dagegen unternehmen kann irgendwie.
Darf ich dem Elias eine Frage stellen?
Selbstverständlich.
Du bist ja, das haben wir jetzt gehört, wirklich ein sehr scharfer Beobachter auch unserer Zeit und wenn man so will, jetzt kommt das böse Wort, einer Generation oder eines Lebensstils. Was ist denn deine Erklärung in der Realität? Warum kümmern sich die Leute mehr um zerquetschte Nokia-Handys als um, weiß ich nicht, tausende ertrunkene Menschen im Mittelmeer jedes Jahr oder eine kaputte Ostsee wegen Glyphosat oder diese Dinge?
Ich glaube, verschiedene Gründe. Also ich glaube, einerseits ist man wahrscheinlich mehr dazu geneigt, Sachen direkt anzupacken, die einen vielleicht auch wirklich physisch direkt betreffen.
Wie das Nokia-Handy. Ja, natürlich, das ist greifbar.
Aber das ist für mich zum Beispiel, glaube ich, der Grund, warum ich irgendwie so selber so totale Resignationsgefühle gegenüber dem Klimawandel als Problem haben. Und ich sehe, dass das eine total problematische Haltung im Endeffekt ist, aber ich tue mir auch schwer, irgendwie was dagegen zu machen aktiv. Und
was glaubst du, müsste passieren, damit sich das ändert? Jetzt nicht, ich will gar nicht auf dich hinaus, aber generell. Weniger Listicles.
Ich habe zum Beispiel...
Oder noch mehr.
Nee, die sind ja gar nicht das Problem.
17 Arten,
das ist ja einfach
die Welt
nur
ändern
eine
kannst.
Methode, dann damit umzugehen. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt als Vergleich... Es gab in Österreich nach dem Ibiza-Skandal, wurden die Donnerstagsproteste wiederbelebt. Die gab es auch in den 2000er Jahren schon gegen die Mitte-Rechts-Rechts-Rechts-Regierung. Und das Coole daran war, dass das zu so einem üblichen Ding geworden ist, das einfach jeden Donnerstag stattgefunden hat, dass das so selbstverständlich war, dass man da hingeht, dass man irgendwann einfach ein schlechtes Gewissen hatte, da nicht hinzugehen. Und ich glaube, wenn da irgendwo so eine Schwelle überschritten wird, ab der man nicht mehr das Gefühl hat, boah, ich müsste aktiv was tun, sondern man hat eher das Gefühl, es wäre eigentlich fast mehr eine aktive Entscheidung, da nicht hinzugehen. Dass das irgendwie so der Kipppunkt ist.
Das beschreibst du ja auch im Buch, dass ich glaube, Luisa Neubauer hat das gesagt, dass es eigentlich schon reicht, wenn die Motivation ist FOMO.
Ja, die Leute müssen Angst haben, dass sie ein historisches Momentum oder verpassen, einfach nur eine gute Party verpassen.
Ja, genau.
Ja, oder einfach nur mitkriegen, dass zwei Freunde von mir dort sind. Ja. So reicht, oder vier.
aber Friedemann, jetzt an dich die Frage... Jetzt hat Elias gesagt, dieses Buch könnte so in 5 Jahren oder so spielen oder sagen wir so die Zukunft, drehen wir sie ein bisschen weiter noch. Was glaubst du nach deinen Recherchen, wie sich Protest bei uns im Land entwickeln wird?
Naja, ich glaube, es gibt eigentlich nur 3 Möglichkeiten und das meine ich komplett ernst. In 100 Jahren werden Leute zurückschauen, HistorikerInnen, und werden entweder sagen, hey, damals in den 2020er, vielleicht 2030er Jahren, da haben die Menschen in den westlichen Demokratien wirklich was verstanden und haben sozusagen aufgehört, immer nur zuzuschauen und sind aktiv geworden, wie man es noch nie erlebt hat. Und deswegen haben sie echt noch im letzten Moment das Schiff sozusagen am Eisberg vorbeigesteuert. Oder in 100 Jahren gibt es nicht mehr so viele HistorikerInnen, die noch Zeit und Muße haben, zurückzuschauen, weil dann hat man echt andere Sorgen, weil dann wird es sehr düster. Und die dritte Möglichkeit fällt mir gerade nicht ein. Also ich
hoffen wir, bin, es wird Möglichkeit 1.
Ich bin ein Turbo-Optimist und ich glaube, es passiert gerade total viel. Und ich glaube, mehr Leute als jemals zuvor in den letzten Jahrzehnten fragen sich, was kann ich eigentlich jetzt wirklich tatkräftig tun? Aber es wird noch ein langer Weg und wir müssen jetzt anfangen, weil es sonst wirklich zu spät ist. Und ich glaube, das muss man vielleicht auch erstmal so akzeptieren. Und es tut auch weh, sich klarzumachen, mit der nächsten Schippe Ironie wird es nicht gelöst sein, weil eine Partei wie die AfD wird irgendwann so mächtig sein, dass Protest zu spät kommt. Und ich glaube, in diese Situation wollen wir alle nicht kommen.
Du liest jetzt noch ein... Du liest jetzt noch ein Stück aus dem Buch, was total gut anschließt eigentlich an das, was du gerade gesagt hast. Wir springen da ganz nach hinten. Es sind wirklich die letzten 1,5 Seiten oder so, bevor es dann in den Epilog geht. Und da formulierst du eine Art Appell und ziehst irgendwie ein Fazit nach diesem Buch und all dem, was du recherchiert hast. Und das hören wir uns jetzt noch an.
Du erlaubst mir, wenn ich spontan die Stelle ändere. Sie ist genauso lang.
Absolut.
Do it. Du kennst mich ja, apropos Zitate, weißt du eigentlich, was Oscar Wilde über Nagellack gesagt hat? Nee? Gesagt, Nagellack ist wie Lügen. Je dicker aufgetragen, desto glaubwürdiger.
Ja, und was heißt es dann? Also ich habe mich gerade total schlecht gefühlt, dass ich hier sitze ohne Nagellack und ihr beide, welchen drauf habt, eure Nägel sehen einfach 10-mal besser aus als meine. Ich habe den Dresscode nicht gecheckt hier.
Dann wärst du laut Oscar Wilde die einzige Ehrliche auf der Bühne.
Dankeschön.
Absolut.
Perfekt.
Super. Vielleicht hat das Oscar Wilde auch nie gesagt. Aber das ist ein anderes Thema. Ich lese euch den Schluss vom Buch vor. Und es tut mir leid, dass ich so ein bisschen hier heute sozusagen der Gemeinschaftskundelehrer bin, weil ich nämlich tatsächlich glaube, dass Protest jeden Einzelnen sehr bereichern kann. Seit Jahrtausenden denken Menschen darüber nach, was es heißt, ein glückliches, ein gelungenes Leben zu führen. Ich behaupte, wir vergessen heute oft eine der wichtigsten und einfachsten Zutaten. Wenn wir gemeinsam etwas wagen für eine größere, gerechte Sache, dann fühlen wir eine gewisse Wärme. Diese Wärme ist, so wie die physische Wärme durch Sonnenlicht, Feuer oder menschliche Nähe, Bedingung allen Lebens. Wir sind als Menschen soziale Wesen. Zusammen etwas zu erreichen, ist uns in unsere genetischen Belohnungssysteme eingeschrieben wie Essen oder Sex. Ich glaube, viel mehr Menschen würden das Engagement, den Protest, ja, und auch der kontroverse, aber einander zugewandt geführte politische Kampf schlicht großen Spaß machen. Seid also bitte egoistisch. Gönnt euch ein bisschen von dieser Wärme und fangt an, euch für etwas einzusetzen, weil es euch glücklich machen wird. Und nicht nur euch. Werft mit diesem Buch vielleicht besser keine Scheibe ein, aber leiht es jemandem, der oder die vielleicht an einer moralischen Verletzung krankt, aber noch nicht weiß, was man dagegen tun kann. Ich bin fest überzeugt, selbst die kältesten, zynischsten Menschen sehen sich manchmal ein kleines bisschen nach dieser Wärme. Werft ihnen dieses Buch vor die Füße. Und damit sind wir in der unerträglichen Gleichzeitigkeit des Seins. Wir wissen heute, dass es so nicht mehr weitergeht. Wir wissen aber nicht genau, wie wir es verändern können. Niemand von uns will mitverantwortlich sein, aber niemand von uns will etwas falsch machen. Wie soll man also anfangen? Das herauszufinden liegt letztlich an jedem von uns. Und diese Frage zwingt uns auch dazu, uns zu streiten und uns wieder zu verbünden. Das mag auf den ersten Blick sehr anstrengend erscheinen, aber ich garantiere euch, man gewinnt dabei viel mehr, als man verliert. Als Belohnung winkt den eigenen Kindern oder denen unserer Lieben, eines Tages eine bessere Antwort geben zu können als bisher. Ihnen aus eigener Erfahrung erklären zu können, wie der Kampf geht und warum es sich zu kämpfen lohnt. Alles ist besser, als nie herauszufinden, was möglich gewesen wäre. Ein guter Freund stand einmal mit mir vor einem sehr kalten schwedischen See. Wir schauten hinaus und fragten uns, ob wir reinspringen sollten. Und er sagte zu mir, man bereut nie, hineingegangen zu sein, aber oft genug, es nicht getan zu haben. Ja, man kann heute mit gutem Grund mutlos sein. Die schlechte Nachricht lautet, momentan scheinen wir den Kampf zu verlieren und in der Folge so vieles, was für immer fort sein wird. Die gute Nachricht lautet aber, wir haben noch gar nicht angefangen zu kämpfen. Wir sind noch nicht in den kalten See gesprungen. Der amerikanische Musiker Gil Scott Heron sagte einmal, die Revolution, die in deinem Kopf passiert, die wird niemals jemand sehen. Und genau deshalb senden im Grunde alle realen Proteste eine Botschaft voller Hoffnung. Es ist nicht zu spät, es ist nicht allen egal, es kann anders werden. Und die Proteste stellen jedem Einzelnen die Fragen, die Anfang und Ende allen Protest bilden, nämlich, wo stehst du? Für was stehst du? Oder einfach nur, wer bist du? Auf diese Fragen in bewegten Zeiten gute Antworten zu suchen, das macht uns zu Menschen. Es ist eine Aufgabe von überwältigender Schönheit. Vielen Dank.
Und das wäre eigentlich ein fantastisches Schlusswort, aber die Buchlounge endet immer damit, dass ihr zwei, jetzt in diesem Fall meine Gäste, ein Buch empfehlt.
In eurem Bücherregal.
Ein Buchtipp, egal was, entweder was, was ihr immer wieder empfehlt oder was, was ihr zuletzt gelesen habt und super fandet. Elias, was wäre dein Tipp?
Ich konnte es leider auch nicht physisch mitnehmen, weil wir erst telefoniert haben, wie ich schon längst nicht mehr zu Hause war. Die stärkste unter Ihnen von Selina Seemann ist der Debütroman von ihr und ist ein Buch mit eigentlich ziemlich schweren Themen über Missbrauch und toxische Beziehungen, ist aber mit einer Leichtigkeit und Dynamik geschrieben, die, also ich glaube, man kann das in einer Sitzung durchlesen und würde ich wirklich sehr ans Herzen legen.
Friedemann.
Ja, es ist das Buch, was ich jetzt gerade lese, und zwar von Rocco Schamoni. Es heißt Pudels Kern. Rocco Schamoni, wer ihn nicht kennt, ist wirklich groß geworden in der Hamburger Punk-Szene der 80er, Anfang 90er Jahre in einer Zeit, und das zeigt dieses Buch, als es in Deutschland wirklich eine Subkultur, eine Gegenkultur gab, die alles anders machen wollte und es auch einfach gemacht hat. Und das ist unfassbar lustig, was er da beschreibt, wie er mit den ganz frühen Toten Hosen und den ganz frühen Ärzten und den goldenen Zitronen und einstürzenden Neubauten, also wirklich mit den Urgesteinen der deutschen Punkszene in Hamburg abstürzt, weirdeste Kunstaktionen macht, das Internet eigentlich vorwegnimmt auf irgendwelchen Partys, wo alles passieren kann und dann seltsamerweise als Teenie-Star aufgebaut werden soll. Und ich habe dieses Buch zur Hälfte gelesen und dachte, Rocco Schamoni hat mich mal wieder angelogen, weil er wirklich sehr gut im Fantasieren ist. Und dann musste ich in seinem Wikipedia-Eintrag nachlesen, dass alles genauso passiert ist. Es war eine Zeit, nach der ich mich dann total gesehnt habe, weil ich glaube, die Leute damals wirklich eine andere Gesellschaft nicht nur gedacht haben, sondern gelebt haben. Und das ist unfassbar inspirierend.
Ich sage euch beiden Danke. Ich sage euch allen Danke, die hier dabei waren. Dieses Gespräch, genauso wie alle Gespräche, die ich im Rahmen dieser Buchlaunch-Reihe geführt habe, könnt ihr euch als Podcast anhören. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr mal auf ardkultur.de schaut, wo wir das nächste Mal so sind, in welchem Literaturhaus in Deutschland. Das geht nämlich wirklich durchs ganze Land und vielleicht sehen wir uns dann da mal. Einen ganz schönen Abend noch und einen riesigen Applaus für Friedemann Karik und Elias Jeschel.
Dankeschön, Mona. Dankeschön. Dankeschön.
Buchlaunch ist ein Podcast und eine Veranstaltung von ARD Kultur in Kooperation mit dem Netzwerk der Literaturhäuser. Alle Infos zu den Veranstaltungen gibt's auf ardkultur.de. Nachhören könnt ihr alle Podcast-Folgen in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Moderation Mona Amesian. Redaktion Maria Matthias und Caroline Büscher. Schnitt Kati Groll. Sounddesign Ole Zender. Produktionsleitung Sibylle Essig.
Hallo, ich bin Oskar Kehlmann.
Und ich bin Daniel Kehlmann. Wir machen zusammen unseren ersten Podcast.
Kehlmanns Helden, Kafka vs. Hip-Hop. Wir sprechen über Serien, Helden, Bücher und Musik. Zum Beispiel über The Walking Dead und über Mr. Beast.
Und über das Musical Hamilton und ein Schubert-Lied. Und wir treffen Kafka.
Zum Beispiel in der Kafka-Serie.
Dann ist er noch.
Die hab ich geschrieben.
Die hast du geschrieben?
Ja.
Kafka. Er ist vielleicht der größte Schriftsteller der Welt.
Oh, drunter tun sie es nicht.
Deswegen gibt es auch unseren Podcast.
Und natürlich geht es auch um Kafka im Original. Der ist in diesem Jahr 100 Jahre tot.
Ihre Verwandlung hat mich in Albträume hineingewirkt.
Gregor. Hört mal rein, ihr findet unseren Podcast Kehlmanns Helden in der ARD Audiothek.
Und die Kafka-Serie und die Doku Kafka und ich in der ARD Mediathek.